NDR 90,3 Podcast. Abendjournal Spezial. NDR 90,3. Abendjournal Spezial.
Man hat sie schon lange gedrängt, ihre Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Jetzt hat sie es getan, Hannelore Hoger. Ohne Liebe trauern die Sterne. Bilder aus meinem Leben heißt das üppig illustrierte Buch. Für uns ist das ein guter Anlass, die beliebte und viel beschäftigte Schauspielerin einzuladen. Mein Name ist Jens Büchsenmann und ich begrüße Sie herzlich hier bei uns im Abendjournal Spezial.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Hannelore Hoger, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zusammen sprechen, noch dazu über ein so hinreißendes Buch. Ohne Liebe trauern die Sterne, Bilder aus meinem Leben. Der Untertitel ist ja nüchtern, so wie man sie kennt, aber ohne Liebe trauern die Sterne. Ist ja sehr poetisch. Sind Sie drauf gekommen auf den Titel?
Ja, ich bin da drauf gekommen. Das Buch ist wirklich, also jetzt mal von mir, und zwar alles, ja, bis auf die Gespräche. Ne?
Gespräche mit Alexander Kluge und mit dem Filmkritiker Thilo Wedra.
Ja.
Ich finde ja das Buch deswegen so hinreißend, weil Sie so schnell, so auf den Punkt sind. Es ist permanent voller Überraschung. Das ist sicher Absicht.
Ja, das ist Absicht gewesen, weil ich wollte etwas ja nie. Ich bin ja öfter gefragt worden, ob ich das nicht mal machen will. Und dann sollte ich das immer mit einem Ghostwriter machen und so. Dazu hatte ich keine Lust. Und dann habe ich gesagt, ich mache es lieber alleine, wenn überhaupt. Und dann habe ich angefangen, habe es mal also gezeigt, auch dem Alexander, und der hat gesagt, das ist toll, also mach das mal weiter. Und dann habe ich das, also habe ich so gesammelt, und jetzt habe ich ihm dann das mal geschickt, dem Lektor,
ja, Naumann.
Dr. Naumann, der jetzt aufgehört hat, und der war nun ganz begeistert, wollte das unbedingt noch machen, und wir haben es hingekriegt.
Und es ist prallvoll mit Fotos. Und auch die Fotos erzählen Geschichte. Man hat das Gefühl, dass die Fotos auch alle sehr persönlich sind. Vor allem sieht und erfährt, und sie wird lebendig das ganze Buch durch, ihre kluge, mutige Mutter. Johanna, erzählen Sie mal ein bisschen von ihr. Ich glaube, das ist wirklich ein Denkmal für Ihre Mutter auch, dieses Buch.
Ja, also es ist meiner Tochter gewidmet und meiner Tochter Nina und auch also meine Familie, die mir grundsätzlich sehr geholfen hat. Meine Mutter war eine, die kommt aus einer, also 8 Geschwister hatte sie, ja. Also aus einer großen Familie, aus einer nicht begüterten Familie, sondern waren mehr oder weniger arm, kann man wohl sagen. Aber das hört meine Mutter ja nicht so gerne. Aber also mein Großvater war Imker, ich kenne ihn als Imker mit der Kiepe. Und er war Gärtner, und meine Großmutter war Handarbeitslehrerin an der Schule gegenüber, wo sie kommt ja aus Breitenwisch, das ist bei Himmelpforten.
Wo sie immer noch gerne hingefahren sind, ne?
Ja, ich mag die Gegend so gerne. Ja, ich mag diese Ebene, die flache Ebene mit den Bullenpeseln da und den Rändern, und wo wir Kiebitzeier gesucht haben und über Stoppelfelder gelaufen sind und so. Das ist schön, das gefällt mir gut.
Aber Ihre Mutter Johanna, und sie wurde auch Johanne und hatte auch andere Namen von den Freunden und von der Familie, das muss auch eine mutige Frau gewesen sein. Jedenfalls zieht sich das so ein bisschen durch das Buch, dass man das Gefühl hat, sie haben wirklich von ihr besonders profitiert.
Naja, also meine Mutter war, ja, die kann man sagen, die war mutig. Die hat, also ich meine, man darf ja nicht vergessen, in welcher Zeit das war, nicht? Das war ja während des Krieges, ja.
Ja, sie würde sich nicht in ein Flugzeug setzen, insofern nicht mutig, aber sonst war sie mutig. Aber im
Flugzeug hat sie sich leider nicht gesagt, wo kriegte ich sie nicht rein? Ich wäre so gerne mal mit ihr irgendwo hingeflogen, ja. Es gibt so viel, was man nicht gemacht hat, ja. Zusammen und für seine Mutter und so, weil man ja sehr früh aus dem Haus geht, und dann ist das alles, dann sind die Eltern, so waren die immer so da, ja, und dann waren sie nicht da und dann waren sie wieder da. Also ich kann sagen, dass ich ohne meine Familie über diese schwere Situation, ja, mit dem Kind und so, hätte ich sie nicht gemeistert. Das wäre nicht möglich gewesen, damals
sie,
nicht.
Sie meinen ab 61, als Nina geboren wurde und Sie praktisch als alleinerziehende Mutter schon in Engagements waren und auf Tournee und so.
Ja, also ich war nicht auf Tournee, aber am Festen Theater, aber bei Hübner. Ja, ich habe ja mit Hübner, Zadek und so angefangen, mit den ganzen Leuten da. Hübner war der Intendant in Ulm, später in Bremen und dann auch nochmal hatte er die Volksbühne in Berlin.
Ulm, Bremen und Hamburg,
ihre Bochum,
wichtigen, Bochum, ganz wichtige Station. Ja. Gut, über das Theater sprechen wir gleich, aber noch mal ein bisschen Ihre hinreißende Familie, also hinreißend deswegen, weil Sie hinreißend davon erzählen. Ich erinnere mich besonders gern an diese Geschichten wie Ihre Mutter, und die waren auch so anrührend, wenn sie mit dem Fahrrad auf Hamstertour fuhr, so in der schweren Zeit, also wirklich gleich nach dem Krieg, um was zu essen zu besorgen mit dem Fahrrad. Und dann mussten Sie irgendwie zurückbleiben als kleines Mädchen.
Ja, also manchmal hat mich meine Mutter mitgenommen, weil ich noch klein war. Wir waren ja vier im Krieg, vier kleine Kinder. Ja. Und ich war die Kleinste und konnte doch nicht alleine zu Hause bleiben. Ja. Und dann sind wir immer zu dem Bauernhof gefahren. Das war ein wunderbarer Bauernhof in der Nähe ihres Elternhauses. Sie kannte also die ganzen Bauern da. Und dieser Bauernhof war noch also voll intakt. Es war, da gab es alles. Ganz früh war auch noch eine Mühle am Bach. Ja, das war, und es gab Pferde und es gab Kühe und es waren Hühner und ich hatte einen Froschteich und so weiter. Und da musste, hat sie mich manchmal deponiert, weil sie dann mit ihrem Fahrrad voll bepackt, ja, sie hat auch immer genäht, meine Mutter war Schneiderin und hat auch für die Bauersleute genäht, ja.
Und auch für sie wahrscheinlich.
Wir haben nur selbstgenähte Kleider angehabt, das konnten wir uns gar nicht leisten. Wir haben uns die Kleider gekauft, meine Mutter hat die gewendet und genäht.
Und ihr Vater Leo hieß er? Der hat Ihnen auch mal sogar ein Fahrrad geschenkt. Das war nur ein bisschen groß, ne?
Naja, der hat mir keins geschenkt. Ich weiß nicht, wo er das hergeholt hat. Das war ein kleines Herrenrad. Ich war klein, ja. Ich bin ja heute noch klein. Bin nicht viel gewachsen. Und da muss ich immer mal mit einem Bein durch die Fahrradstange, wissen Sie, so unterdurch. Das war ziemlich anstrengend. Später konnte ich dann da auch drauf sitzen, aber am Anfang war das so.
Das ist geblieben, ne? Ich glaube, bis zuletzt, als Ihr Fahrrad geklaut wurde, sind Sie immer gerne Fahrrad gefahren durch Ottensen.
Das weiß ich nicht, ob das geklaut wurde. Später hat man mir mal ein Fahrrad geklaut, ja?
Genau.
Das war aber in der heutigen Zeit. Das
nee, aber
war
Sie
vor
sind,
ein paar Jahren.
Sie sind immer gerne Fahrrad gefahren.
Ja, das stimmt.
Hannelore Hoger bei mir zu Gast im Studio. Ohne Liebe trauern die Sterne. Ein Versuch, dieses wunderbare, pralle Leben auf 200 Buchseiten zu bannen. Das gelingt natürlich nur, wenn man dann auch Fotos dabei hat, aber interessanterweise ja auch viele Bilder. Sie haben eine späte Karriere als Malerin angefangen. Und da hat mich wirklich gewundert, Sie erinnerten mich ein bisschen an Paula Modersohn-Becker, zumindest die Porträts, die so sehr strahlend, hier halten Sie es gerade in der Hand, da unten. Haben Sie die Ausstellung gesehen im Bucerius Kunstforum?
Ja, Paula Modersohn-Becker, jetzt im Bucerius Museum. Ja, habe ich gesehen. Eine schöne Ausstellung, ja. Wunderbare Bilder hat sie ja gemalt. Aber die haben mit meinen Bildern nicht viel gemeinsam. Das finde ich nun gar nicht. Ich bin auch keine Malerin, sondern ich bin eine Dilettantin, ja. Ich bin eine Laien, die aus Freude am Leben und am Malen malt.
So wie Winston Churchill.
Ja, wie Winston Churchill. Das ist übrigens ein Buch, das ich empfehlen sollte und kann. Ein ganz kleines Büchlein zum Zeitvertreib heißt das. Und das ist von Winston Churchill. Und es ist eines der schönsten Bücher über Lesen und wie er zum Malen gekommen ist. Der hat 400 Bilder gemalt. Es gibt jetzt ein Museum von ihm. Er hat nur Landschaften gemalt und er beschreibt, wie er zum Malen gekommen ist und wie ihn das nicht nur getröstet, sondern über manche schwere Nacht hinweg geholfen hat. Angeblich hat er auch während des Angriffes der Deutschen auf London oben auf dem Dach gemalt und hat gesagt, das ist das erste abstrakte Bild, was ich male. Aber das lohnt sich wirklich zu lesen, weil es ein sehr kluger Mann ist.
Ihre sind ja weniger abstrakt, sondern ziemlich konkret. Das sind ja pralle Porträts,
starke. Ich würde aber gerne abstrakt malen.
Würden Sie gerne? Mhm. Ja, einfach mal versuchen, ne?
Ja, habe ich schon ein- bis zweimal.
Haben Sie ein Atelier?
Nee, ich male, also jetzt nicht mehr im Wohnzimmer, sondern Ich mal jetzt in einem kleckern, etwas leereren Zimmer.
Sie kleckern das schöne Ottenser Parkett voll.
Ja, nicht mehr, das Parkett muss jetzt geschont werden, das habe ich neu abziehen lassen.
Aber zum Malen sind Sie gekommen und das finde ich eben auch so hinreißend an Ihrem Buch, dass Sie viele Dinge so fast beiläufig erzählen. Beiläufig, ja, das hat so einen therapeutischen Hintergrund, das wusste ich gar nicht, dass Sie mal eine Krise hatten, das schreiben Sie da. Und dann haben Sie gemalt. Ist das so ein direkter Zusammenhang? Hat man Ihnen wirklich gesagt, mal mal jetzt ein bisschen?
Nein, das war anders. Also es war ungefähr vor 20 Jahren, also 18 Jahren oder so. Ja, und da bin ich mal zu einer Therapeutin gegangen. Ich war schon früher da, die haben mich aber immer wieder nach Hause geschickt. Gehen Sie mal nach Hause, bleiben Sie so, wie Sie sind. Ja, ich bin da freiwillig hingegangen. Ich musste nicht, weil ich nun irgendwie nicht weiter wusste, sondern... Mir fehlte die Arbeit am Theater auch, ja.
Zu der
diese,
Zeit.
Dieses freie, sich frei machen und so. Und dann habe ich eine so persönliche Krise gehabt, also es war eine Trennung und dann habe ich gedacht, jetzt will ich mal gucken, was habe ich damit zu tun. Und das war eine sehr gute Frau und die hat gesagt, es ist wichtig, was für eine Richtung man in einer Therapie einschlägt, ja. Und dann habe ich gesagt, eines Tages, ich möchte etwas mit den Händen machen, ja. Und dann habe ich natürlich so geknetet, was man so macht, so mit.
Wie jetzt auch gerade, ja.
Ja, ja, ich hatte das Gefühl, ich muss was mit den Händen machen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe also Figuren geformt aus, das ging aber immer kaputt. Ja, wenn ich das gebrannt habe, ich habe noch zwei davon, aber die gingen immer kaputt und das wurde mir dann zu doof. Das fand ich dann schade und dann habe ich gesagt, jetzt male ich mal was. Ja, und dann habe ich habe immer schon gemalt und gekritzelt, wie alle Kinder und Leute das machen. Ja, aber weil meine Schwester ja eine gelernte und eine sehr begabte. Ja, aber dann habe ich angefangen und da habe ich mir so Zeugs gekauft, also die Malutensilien. Und dann habe ich angefangen, ja. Gestern habe ich gerade wieder eins gemacht.
Ja, was für ein Motiv?
Ein Frauenkopf.
Hannelore Hoger bei uns im Abendjournal-Spezial zu Gast. Heute ohne Liebe trauern die Sterne. Ein Leben für Theater, für Film, fürs Kino, für das Fernsehen unvergessen und wirklich ein Markenzeichen für Sie, Doris Gierke und Bella Block, diese Figur. Eine Ihrer wichtigsten Arbeiten oder die einen wichtigen Punkt in Ihrem Leben berührt und Sie sind mittlerweile auch sehr gut befreundet, Doris Gierke und Sie.
Also wir waren von Anfang an befreundet.
Umso besser.
Mit Doris. Und ich habe ja natürlich auch ihre beiden ersten Romane gelesen, also Weinschröder, Du musst hangen, den ich immer noch einen ihrer besten finde. Und sie hat inzwischen weitergeschrieben. Und natürlich haben wir uns unterhalten über diese Figur und wir haben uns darauf geeinigt. Sie war ja nicht immer einverstanden mit den Drehbüchern, weil ihre Figur auch im Fernsehen woanders hingedriftet ist. Sie hat ja nicht die Drehbücher geschrieben. Sie hat die Figuren verkauft an das Fernsehen und die sind dann so oder ähnlich geblieben. Auch nicht immer. Also inzwischen durfte ich dann also weder rauchen noch saufen noch sonst irgendwas machen. Also es wurde etwas weiter beschränkt. Das finde ich sehr schade, aber wenn man beim Fernsehen ist, muss man ja Vorbild sein oder was auch immer. Ein bisschen albern, aber gut. Ja, ja, das war eine Figur, die mich von Anfang an interessiert hat. Das war sehr schön. Die beiden ersten Filme haben mir mit am besten gefallen. Der hat Max Färberböck inszeniert. Er hat auch die Bücher geschrieben, was er gut kann. Und Katharina Trebitsch hat das produziert, die uns auch beim Fernsehen durchgesetzt hat, beim ZDF, bei Hans Jahnke. Also es war durchaus nicht so, dass das geplant war, jetzt also 20 Jahre da weiterzumachen. Da hätte ich wahrscheinlich auch das nicht gemacht. Also es waren immer längere Zeiten dazwischen. Und dann kam irgendwie langsam so auf eine pro Jahr. Und das war natürlich ganz gut. Dann hatte man ein bisschen Geld, ja. Und ich war irgendwann ja auch auf dem freien Markt. Ich habe dann nicht mehr Theater gespielt. Und dann musste ich auch gucken, wo ich bleibe.
Das war eine sichere Einnahmequelle, Fernsehen.
Ja, natürlich. Also deswegen gibt es ja auch heute, also für meine Begriffe, etwas viel Kriminalfilme. man kann ja das gar nicht mehr anmachen, ohne dass nicht sofort einer mit dem Revolver, der im Gesicht rumfummelt. Das finde ich schade. Es ist ein bisschen zu viel geworden. Ja, ich finde, man sollte es wieder etwas reduzieren und vielleicht mal wieder auf was anderes kommen. Und zwar, weil es auf allen Kanälen so ist. Natürlich kann man umschalten, nicht? Wir können alle umschalten.
Also lieber weniger Krimis und mehr starke Figuren.
Ja, es gibt ja auch ganz gute andere Figuren, das kann man nun nicht abstreiten. Ja,
jetzt will ich naja, diese ganzen Wallander-Filme.
Das ist ja nun Schweden.
Ja, naja, aber die fallen mir sofort ein, weil ich gucke sie an und denke sofort auch an Rolf Larsgaard, mit dem Sie ja mal zusammengearbeitet haben. Auch zwei Bella Block-Filme.
Ein Bella Block, na, dreimal haben wir zusammengearbeitet. Mhm, aber der erste war in Afrika, Südafrika, da hieß Ellas Geheimnis, der zweite war ein Krimi in Schweden, Das schwarze Zimmer. Und dann habe noch eins gemacht. Er hat in Brandenburg gespielt.
Das ist auch im Buch so herrlich geschildert. Das waren Dreharbeiten, die ihnen richtig Spaß gemacht haben. Ne?
Ja, aber der Rolf Larsgaard ist erstens ein wunderbarer Kollege. Der ist ganz freundlich. Mhm. Und er ist ein toller Schauspieler. Der war jetzt für den Oscar nominiert, da ist er mit einem Film. Und er hat auch, glaube ich, in Amerika jetzt was gedreht. Ja.
Einer der wichtigsten schwedischen Schauspieler überhaupt. Also wahnsinnig populär dort natürlich.
Ja, mit dem kann man nicht über die Straße gehen.
Und der ist ja sogar, schreiben Sie im Buch, sogar mal irgendwann als Frau aufgetreten. Also der ist nicht für nichts zu schade.
Der hat Hairspray in einem Musical gespielt. Und zwar zu der Zeit, wo wir in Stockholm gedreht haben. Und das war ein Theater, das war nicht weit hier von unseren Hotels weg. Und im Hairspray hat er die Mutter gespielt. Und das war so komisch. Das war so fantastisch. Ja? Ich habe wirklich selten über einen Kollegen so gelacht. Der war so komisch, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich saß mit Rainer Kaufmann, also unserem Regisseur da drin. Und es war wirklich ganz wunderbar. Der hatte eine große komisches Potenzial. Aber er hat jetzt ja auch schon am Dramaten gespielt. Ja.
An dem großen Theater.
Ja, an dem Bergmann-Theater.
Aber mir fällt natürlich auch ein, jetzt gerade Heidi, wo Sie auch so großartig waren als Großmutter. Ja, mir hat das echt gut gefallen, weil Sie auch nochmal eine andere Seite gezeigt haben. Sie waren so grundgütig freundlich. Das sind Sie wahrscheinlich im wirklichen Leben sowieso auch. Aber da kam das mal vor der Kamera rüber. Ist das richtig? Empfinden Sie das als Kompliment, wenn man das so sieht?
Ja, das sehe ich als Kompliment. Also es hatte auch Spaß gemacht. Also auf dem Pferd habe ich vorher noch nicht gesessen.
Gute Figur
und das
gemacht.
War eine
super.
Gute Erfahrung, weil vor Pferden habe ich immer Angst. Die sind ja sehr sensibel, die Pferde. Ja, wenn da ein Pferd mit einem durchgeht. Also das habe ich auch mal erlebt. Das ist nicht
Frau.
So witzig. Ja? Und es war ein schöner Film. Also es ist auf jeden Fall ein schöner Film geworden, finde ich, der eben überhaupt nicht kitschig ist, was bei dem Thema ja schon mal sehr viel ist. Ja?
Die Großmama Sesemann und an der Seite natürlich von Bruno Ganz.
Ja.
Hatten Sie auch gemeinsame Szenen? Ja, da erinnere
ich
der Hütte
also
von ihm.
Es ist ja letztendlich eine kleine Rolle gewesen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ihre großen Kollegen wie Bruno Ganz, der mir jetzt in dem Zusammenhang einfällt, aber da gibt es natürlich ganz andere, Sie haben ja in Filmen mitgespielt, in denen Sie umgeben waren von einem Cast, wie die Filmleute sagen, das einfach großartig war, allen voran Helmut Dietls Rossini. Erinnern Sie sich gerne an diese Arbeit?
Ja.
Das muss toll gewesen sein.
Ja.
Erstmal Ihre Rolle und dann die anderen,
na,
die alle dabei
meine Rolle
waren.
Gut, aber ich meine, da gibt es bessere Rollen. Aber es waren, war ja nur ein buntes Volk zusammen, waren alles wunderbare Schauspieler. Und der Helmut Dietl, es war ein entzückender Mensch. Ja. Der war so freundlich und liebevoll und neugierig und geschickt mit diesen ganzen Leuten, ja, also waren ja einige Platzhirsche versammelt auch, ja. Das hat er ganz großartig gemacht.
Und Götz George hat da mitgespielt und über den schreiben Sie ja auch hier im Buch so ein bisschen.
Ja, aber bei Götz George, der war eigentlich sehr nett, eigentlich habe ich immer gut mit ihm vertragen, aber manchmal konnte er auch ein bisschen.
Der ist so ein Bestimmer, ne?
Ja, er konnte so sagen, also weißt du, also wenn ich so mache, dann musst du so machen und ich mache dann so und so.
Er hat den Regisseur gespielt, ne?
Das würde ich gar nicht mal sagen, obwohl er auch, ja. Er konnte so richtig, glaube ich, so große Regisseure, hat ja tolle Sachen gemacht.
Todmacher ist doch großartig.
Ja, wunderbarer Film, aber er war großartig, er war und vielseitig, konnte Komiker. Naja, gut, wir haben uns da kurz gestritten, aber es ist
die
dann
Katze
auch
habt ihr gemacht, ne? Die Katze.
Die Katze, ja.
Hannelore Hoger, Sie merken schon, man kommt von einem Film zum anderen, von einer Theaterrolle zur anderen. Und Ihr Buch Ohne Liebe trauern die Sterne, Bilder aus Ihrem Leben, wird ja auch weitgehend bestimmt von großen Namen und allen voran Alexander Kluge. Mit Alexander Kluge haben Sie angefangen, Film zu machen. Da waren Sie ausgebildete, fertige Theaterschauspielerin und haben schon früh Kino gemacht.
Also ja, aber Alexander Kluge, der ist ja nun auch sehr klug und mit ihm zu arbeiten, also er ist eigentlich ja Schriftsteller, ja, und er hat ein paar schöne Filme gemacht, also das war dieser junge deutsche Film und er hat zuerst seinen sehr schönen Film gemacht mit seiner Schwester, Abschied von gestern, ja, das ist nach einer Geschichte aus einem Buch von ihm, ja, und dann, später hat er dann mit mir dieses
Die Artisten unter der
Zirkuskuppe ratlos, das ist ja eine Parabel über die Gruppe 47 damals. Ja,
die Schriftsteller.
Die Schriftstellervereinigung. Und auch das war eine lustige Arbeit, weil es gab kein Drehbuch. Nee, es gibt neben ihm ein Drehbuch.
Das schätzen Sie ja sehr, ne? Überhaupt, das Improvisieren.
Ja, ich mag gerne improvisieren.
Also.
Ja. Aber es muss natürlich auch mit Partnern sein, die das auch gerne machen. Und es muss ein Regisseur sein, der damit umgehen kann.
Der weiß, ja, wo es lang gehen soll.
Ja, das ist wahr. Das sonst, also improvisieren bedeutet nämlich nicht, dass jeder machen kann, was er will und irgendwas ins Blaue hinein davon sich gibt. So ist das nicht. Das heißt, man untersucht frei den Subtext von Szenen. Und das ist etwas, was mir unglaublich gut gefällt und was nicht alle Schauspieler mögen.
Sie haben mit Lee Strasberg intensiv gearbeitet. Das wusste ich auch nicht, wie intensiv, weil Sie haben einmal ihn hier in Deutschland irgendwie erlebt und dann sind Sie aber auch nach Kalifornien, glaube ich,
gereist. Ja, nach Los Angeles.
Also Sie wollten es auch richtig wissen. Und es gibt ja wirklich eine herrliche Szene, die Sie beschrieben haben mit ihm.
Das war, Strasberg kam nach Bochum und machte da ein Seminar. Und ich bin da hingegangen und habe ihm was vorgespielt. Und zunächst einmal muss ich ja guten Tag sagen. Ja.
Auf Englisch?
Ja, und ich war so aufgeregt und ehrfürchtig. Ja. Und der war ja unglaublich freundlich, ja. Der war ganz süß, ja, der war ganz ruhig, das war ein älterer Herr und er hat mich dann gefragt, wie ich heiße, what is your name, ja, und dann habe ich gesagt, I don't know.
War ihm kurzfristig entfallen.
Ja, vor Schreck, ja, und dann hat er gesagt, you don't know your name, aha. Und dann hat er gesagt, hey, what do you hear? Und dann habe ich gesagt, I hear baby crying. Oh, you hear baby crying.
Ach, Sie hören ein Baby weinen.
Ja. Und dann sagte er, come on. Also er wusste ungefähr, doch wahrscheinlich, wie ich heiße, er hatte eine Liste. Hannelore hat er später immer zu mir gesagt, Hannelore. Und dann hat er gesagt, come on, let's do a little relaxation. Und dann musste ich mich ein bisschen hinlegen. Also es waren diese berühmten Atemübungen, wo man sich beruhigt und so weiter. Und wo man dann, also in so eine, also man muss sich ja, seinen Körper muss man ja, also warm machen sozusagen. Ja. Dann,
auf Spannung
und dann
bringen.
Bin ich aufgestanden und wir haben die Szene nochmal gespielt. Und er hat mich, also wirklich wie so, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ich hatte immer geschlossene Augen. Und es war diese Wahnsinnsszene, wo die dann so schreit und sowas macht. Und ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ja. Ich war in Trance, ja, wirklich. Ja. Ich war in mir, aber neben mir auch. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Und dann hat er gesagt, so, jetzt... Setzt Lady Macbeth. Also die Leute, die das gesehen haben, es wurde aufgezeichnet, haben geklatscht. Ja, ich fand das gut.
Ich wollte nur darauf hinaus, Hannelore Hoger, dass Sie ein paar Mal schon gesagt haben, dass Regisseure, die Ihnen gefallen haben, die Sie beeindruckt haben, freundlich waren. Das ist eine Beschreibung für einen Regisseur, die zumindest überraschend ist, weil man ja immer davon ausgeht als Laie, dass eine gewisse Spannung herrschen müsse und man denkt dann natürlich sofort automatisch an Sie und Peter Zadek. Würden Sie den auch als freundlich bezeichnen?
Ja.
Absolut?
Ja, also Also Peter war grundsätzlich, der konnte wahnsinnig lachen, er lachte sich schlapp, wenn man Quatsch machte und sowas. Also ich habe unheimlich gerne mit ihm gearbeitet. Also ich hatte vor dem keine Angst oder so, der hat keine Angst verbreitet. Hübner, der war manchmal, hat geschrien, aber das hat mich auch nicht beeindruckt. Ja. Also nein, aber Peter Zadek war ein sehr freundlicher Mann, konnte sehr, sehr liebevoll sein. Ja, Honigkuchen war, also wenn er so seinen Arm um einen legte und sagte, Liebling oder ein Honigkuchen, dreimal so. Er machte manchmal so Versprechungen und die hielt er dann nicht, ja. Und das fand ich irgendwie auf die Dauer nun nicht so gut, das waren noch nicht so viele. Und als ich in Bochum war oder bin und von Bremen nach Stuttgart gegangen bin, da ist er auch, hat er auch in Stuttgart inszeniert und wir haben wunderbare Aufführungen in Stuttgart zusammen gemacht. Dann bin ich mit ihm nach Bochum gegangen und wir haben da die Kleinermann was nun gespielt. Das war eine so schöne Aufführung. Nein, ich habe mich mit Zadek glänzend verstanden. Nein, da bin ich nach Hamburg gegangen und da habe ich dann mit Augusto Fernandes gearbeitet und ich war schon auch gekränkt, weil ich hätte auch gerne weiter bei ihm also gespielt und dann hat er mich in Hamlet nicht besetzt und so weiter. Und dann wollte er mich, wie er in Hamburg anfing, mit einer Rolle besetzen. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du, finde so das Stück, fand ich auch wirklich also irgendwie nicht so ganz so toll. Es wurde aber eine tolle Aufführung, also Losing Time, verlorene Zeit. Er hätte mit mir, weil ich an dem Theater engagiert war, er war ja dann noch 2 Jahre oder 1 Jahr mindestens in Bochum und ich war bereits in Hamburg von Nils Peter Rudolph engagiert. Und als er dann die Intendanz in Hamburg übernahm, hätte er mich fragen müssen, weil ich war da engagiert. Ja, hat er aber nicht gemacht, er hätte ein Gespräch mit mir führen müssen. Stattdessen hat er mir eine Rolle angeboten und ich habe gesagt, ach, diese Rolle ist ja so komisch. Ja, und eigentlich willst du es ja sowieso mit wem anders machen, dann mach doch das lieber. War ein bisschen kleinkariert von mir, das kann man sagen, ja. Aber manchmal macht man ja auch Fehler in seinem Leben. Er hat es wirklich nicht böse, sondern er hat es wirklich gut mit mir gemeint, weil er mochte mich sehr.
Das Abendjournal bei NDR 90,3, das Abendjournal Spezial heute mit Hannelore Hoger und ihren wunderbaren Erinnerungen an ein Theater, Kino, Fernseh, ein Rollenspiel par excellence, wie es nur wenige hier von ihren Kollegen erleben durften. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn Leute sie nicht mit Hannelore Hoger, sondern mit Bella Block auf der Straße ansprechen.
Ja, das tun sie auch teilweise und aber auch inzwischen mit meinem richtigen Namen. Ich finde das also schön und danke auch den Leuten, dass sie mir so über so viele Jahre treu geblieben sind. Ja. Und natürlich erreicht man beim Fernsehen auf einem Schlag also sehr viele Menschen. Ja. Und am Theater müssen sie dafür etwas länger stricken.
Man unterstellt immer, dass viel von Bella Block in Hannelore Hoger drinsteckt und umgekehrt. Ich weiß, das ist eine häufig gestellte Frage, aber ich denke mal, dass sie doch mit dieser Figur sehr gut leben können, so wie sie auch, man merkt das ja jede Minute, die man mit ihnen zusammen ist, sehr, sehr mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und genau wissen, was sie wollen, was sie denken und auch, was sie von ihrem Gegenüber halten. Ich finde, das ist eine Art und Weise von Selbstbewusstsein, die ja doch beispielhaft ist. Oder finden Sie das nicht so?
Ich weiß es nicht.
Ich frage Sie das vor dem Hintergrund des Buches, das ja auch eine Bilanz ist. Sie haben jetzt so viel erzählt aus Ihrem Leben, in diesem Buch aufgeschrieben, in diesem Buch und auch in Gesprächen geführt, wie mit Alexander Kluge. Da haben Sie doch auch viel über sich erfahren, dass Sie im Prinzip eine unabhängige, selbstbewusste Frau sind.
Nee, aber das bin ich geworden, ja. Das hat sozusagen das Leben mit mir gemacht. Und ich hatte viel Glück dabei auch, besonders beruflich, ja. Und ich musste mich durchsetzen und ich hatte eben das Glück, mit guten Leuten zusammenzutreffen. Also das ist einfach auch ein Glück, wenn ich vielleicht an einem anderen Theater gewesen wäre und nicht mit den Leuten aufgewachsen, mit denen ich dann aufgewachsen bin, die ja alle was geworden sind, sind berühmte Leute geworden, ja. Dann wäre das sicher anders verlaufen in meinem Leben. Weil etwas kann ich allerdings sagen, es fällt mir schwer. Ich hätte gerne auch mal mit anderen gearbeitet, mit denen ich nicht gearbeitet habe. Die konnten mit mir nichts anfangen. Es gibt auch Leute, die sagten, also nee, also die...
Die ist schwierig.
Oder die bloß nicht oder was weiß ich, was die sagen.
Ja? Ach, das hat man ihnen schon gesagt.
Ja, also ich habe das ja gemerkt, ob das nun Peter Stein war. Und der hatte ja auch seine Leute. Ja, die hatten ja ihre Leute am Theater. Und ich möchte aber grundsätzlich nicht mit einem Regisseur, und es ist sehr schwer zum Beispiel auch mit Kollegen zu arbeiten, die sich nicht mögen. Das passiert ja oft. Ja? Die können sich nicht riechen und müssen Liebespaare spielen. Das gibt es einfach. Ja? Die müssen dann da durch irgendwie. Mhm. Also einfacher ist es, wenn man sich zumindest sympathisch ist. Ja, und in unserem Beruf, der ein auch eine sehr intime Arbeit ist, nicht im sexuellen Sinne, ja, sondern es ist eine intime Arbeit, wo man sich sehr auf eine andere Weise auch kennenlernt, ja, dem sich näher kommt sozusagen, nicht unbedingt erotisch oder also, und sexuell schon gar nicht, aber auch schließt es eine nicht aus, aber das muss nicht sein, darum geht es nicht, sondern es geht um eine tiefer sitzende Empathie.
Das ist das, was Sie auch in Ihrem Buch als Vorwort bzw. als Motto vorangestellt haben. Glaubst du an die Liebe? Ja, ich glaube an Empathie, Zuneigung, Vertrauen und Zärtlichkeit. Und das ist doch Liebe.
Ja, das meine ich auch so, wie ich das geschrieben habe. Und ich glaube, ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ohne Liebe im weiteren Sinne, ich meine jetzt nicht die spezielle Liebe zwischen also Eltern und Kindern oder Mann und Frau und so weiter, sondern eine Menschenliebe, wenn die verloren geht, das heißt die Achtung, die auch mit Achtung verbunden ist, für einen anderen Menschen, ja, für alle anderen Menschen, für jeden Menschen, ja, der das, hat das verdient, mit Zuneigung und mit Freundlichkeit zu begegnen. Mhm. Ja, also ich muss nicht freundlich sein, wenn mir einer gleich auf den Kopf haut, aber ja, dann sehe ich, also ist das hoffnungslos. Wenn wir uns unsere Welt angucken, dann kann man auch ganz verzweifelt gucken. Ich wollte das machen. Ich meine, ich bin schon mit 15 aus der Schule gekommen und dann bin ich schon mit 16 oder wann gleich zur Schauspielschule gegangen und wollte da schon hin. Und da war Eduard Marx und dann hat er zu mir gesagt, Schnuppelchen, du bist noch zu klein. Ja? Du musst noch warten bis 17. Ja? Und ich habe bitterlich geweint, weil ich musste jetzt noch warten. Und dann habe ich gewartet und bin dann Stenografie gelernt und so. Ja? Und
auch nicht verkehrt.
Französischkurs gegangen.
Auch
ja, auch
gut.
Nicht verkehrt. Mm. Und habe eine kleine Reise mal getrennt oder sowas. Also es war alles ganz schön. Ja? Und ja, aber mein Leben war wirklich arbeitsreich.
Ist das das, was als Bilanz übrig bleibt?
Auch übrig bleibt, ja.
Nur arbeitsreich? Nein.
Ja, nur, Marx hat gesagt, nur Arbeit und kein Spiel macht dumm. Also ich habe Arbeit gehabt, aber auch viel Spiel. Bin also nicht dumm geworden.
Ist offensichtlich. Doch schön, ja.
Ist doch schön, ja. Ja, ich finde mich ja auch ganz nett. Ich mich selber.
Das war unser Abendjournal-Spezial mit Hannelore Hoger. Ihre Lebenserinnerungen mit dem Titel »Ohne Liebe trauern die Sterne« sind im Rowohlt Verlag erschienen. Das hübsch illustrierte Buch hat 300 Seiten und kostet knapp 20 Euro. Ebenso das von ihr selbst eingesprochene Hörbuch. Und am 17. Mai, also in knapp 2 Wochen, können Sie Hannelore Hoger persönlich erleben, wenn sie im Literaturhaus am Schwanenweg zu Gast sein wird. Ich bin Jens Büchsenmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR 90,3 Podcast.